SRF 3.
Vor ziemlich genau einem Jahr wurde der deutsche Politiker Walter Lübcke erschossen. Ab heute stehen zwei Männer vor Gericht. Vor Corona sah die Welt ganz anders aus. Heute bestätigen die Prognosen, dass die Wirtschaftsaussichten noch lange düster bleiben. Vor ein paar Wochen brachten alle ihr Velo zum Mich. Heute wollen wir wissen, ob Corona unsere Mobilität langfristig verändert. Das ist Info 3, ich bin Valerie Wacker. Die sogenannte Flüchtlingswelle, die Silvesternacht in Köln, das Attentat mit einem Lastwagen in Nizza, die beiden schwedischen Touristinnen, die in Marokko von Extremisten ermordet wurden. All das geschah, bevor der deutsche CDU-Politiker Walter Lübcke letztes Jahr auf seiner Terrasse aus nächster Nähe erschossen wurde. Der Regierungspräsident von Kassel hatte sich für humanitäre Werte eingesetzt. Bei seinem mutmaßlichen Mörder schürte das Hass. Heute Morgen hat der Prozess im Mordfall Lübcke angefangen. Für uns vor Ort ist SRF-Fernsehkorrespondentin Bettina Ramseyer. Ich habe sie kurz vor der Sendung erreicht und sagte, sie sind am Gericht, aber nicht im Saal. Das Interesse an diesem Prozess, das ist offenbar riesig.
Ja, es waren Dutzende Journalisten heute Morgen, die sich schon seit den frühen Morgenstunden angestellt haben. Es wurden nur 19 Journalisten in den Saal direkt hereingelassen wegen Corona. Und die anderen sind in einem anderen Zimmer untergebracht, wo sie nur die Audioübertragung mitbekommen. Also keinen direkten Eindruck von dem Verfahren bekommen. Das ist doch relativ ungewöhnlich, aber immerhin konnte man so einer doch noch ansehnlichen Zahl von Journalisten den Zutritt gewähren.
Auf der Anklagebank sitzen zwei Männer, ein vorbestrafter Rechtsextremer und sein Komplize. Mit wem hat es denn das Gericht hier zu tun?
Es geht um die beiden Männer, genau, Stefan E. und Markus H. Stefan E. soll der Haupttäter sein, davon geht die Anklage aus. Markus H. soll ihn unterstützt haben, soll ihm die Waffe besorgt haben, soll mit ihm Schießübungen gemacht haben. So zumindest sieht es die Anklage. Markus H. wehrt sich dagegen, dass er der Haupttäter sein soll. So stellt es jetzt Stefan E. dar. Der hatte zuerst die Tat zugegeben und dann später ausgesagt, Markus H. sei eigentlich der Täter. Der habe Walter Lübcke aus Versehen getötet. Jetzt muss das Gericht ermitteln, welche Version plausibler ist. Der Generalbundesanwalt hält das erste Geständnis von Stefan E. für glaubwürdig und dieses widerrufene Geständnis dann für unglaubwürdig.
Das war der Prozessauftakt heute und es scheint eine verworrene Sache zu sein. Es gibt viele Punkte zu klären. Wie geht es denn jetzt weiter?
Es geht hier um 90.000 insgesamt, 90.000 Seiten Akten. Also das sind irgendwie 270 Bundesordner ungefähr. Das verspricht ein sehr langes Verfahren zu werden. Man hofft sich natürlich, dass es Einblicke geben wird in die Vernetzung der rechtsextremen Szene in Deutschland. Aber das wird dauern, das wird Monate dauern. Also bisher sind Verhandlungstage bis Oktober angesetzt. Jetzt wurden aber schon Anträge gestellt, dass man das Verfahren nochmal aussetzt, wegen verschiedener Verfahrensgründe. Also das wird dauern und ein Urteil ist wahrscheinlich erst im nächsten Jahr zu erwarten.
Das war SRF-Fernsehkorrespondentin Bettina Ramseyer. Wie lange haben Betriebe Zeit, die Corona-Kredite zurückzuzahlen? Unter anderem darüber hat heute Vormittag das Parlament debattiert. Einzelheiten dazu in den Nachrichten mit Dominik Brandt.
5 Jahre bekommen die Betriebe Zeit für die Rückzahlung. Und dabei bleibt es. Der Ständerat lehnte es ab, die Frist auf 8 Jahre zu verlängern. Ziel der Corona-Kredite sei eine kurzfristige Liquiditätszuführung gewesen, sagte Finanzminister Ueli Maurer. Eine Verlängerung würde dem ursprünglichen Zweck zuwiderlaufen. Ebenfalls abgelehnt wurde der Wunsch, den Zinssatz von 0,0% über das erste Jahr hinaus zu verlängern. Er gilt für Kredite bis zu 500.000 Franken. Der Ständerat hat außerdem zwei Entscheide zur AMI getroffen. Er hat, wie zuvor der Nationalrat, einer Verlängerung des sogenannten Swisscoi-Einsatzes zugestimmt. Damit beteiligt sich die Schweizer AMI weiterhin an der Friedenssicherungstruppe im Kosovo. Der Einsatz soll bis mindestens Ende 2023 dauern. Zudem soll der Bestand von 165 auf 195 AMI-Angehörige aufgestockt werden. Der Einsatz der Swisscoi liege im Interesse der Schweiz, befand die Mehrheit des Ständerats. Sollte die Lage im Kosovo eskalieren, müsste mit einer Flüchtlingswelle gerechnet werden. Und weiter hat der Ständerat dem Budget der AMI für die kommenden 4 Jahre zugestimmt, dies einstimmig. Das Budget umfasst 21,1 Milliarden Franken, das ist etwas mehr als im letzten Budget. Weiter hat der Ständerat zusätzlich 2,7 Milliarden Franken bewilligt, um Rüstung und Material zu beschaffen, sowie für Immobilien. Die Vorlage geht nun an den Nationalrat.
Info 3 Mittag.
Die Wirtschaftsaussichten sind düster. Das haben wir im Zusammenhang mit der Corona-Krise begriffen. Die neuesten Prognosen des Bundes und der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich zeigen, dass sie länger düster bleiben werden. Und es wird auch klar, nicht nur wir kämpfen im Moment mit großen Unsicherheiten, sondern auch die, die die Prognosen erstellen. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann erklärt.
Dieser Einbruch ist massiv. Das bestätigen die Wirtschaftsdaten und das stellen auch die neuen Prognosen klar. Um gut 6% werde die Wirtschaft dieses Jahr schrumpfen, bevor nächstes Jahr, wenn alles gut geht, schleppend die Erholung komme, mit einem Plus von knapp 5%. So lautet die Vorhersage, die das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO heute veröffentlicht hat. Recht ähnlich sieht es die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH in Zürich. Klar ist auch, nächstes Jahr dürften im Schnitt sogar noch mehr Menschen arbeitslos gemeldet sein als dieses Jahr, bestätigt Erik Scheidegger, Chefökonom des Bundes und Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik des SECO. Diese schwierige Lage am Arbeitsmarkt drücke schon heute auf die Stimmung der Konsumentinnen und Konsumenten.
Der Einbruch des privaten Konsums jetzt in diesem Jahr wird historisch hoch sein. Und weil eben die weitere Arbeitsmarktentwicklung eher düster ist, da werden sich die Konsumentinnen und Konsumenten in ihren Ausgaben wahrscheinlich eben auch im zweiten Halbjahr sehr zurückhaltend erweisen.
Anders gesagt, wer befürchten muss, seine Stelle zu verlieren, gibt weniger Geld aus. Das bremst die Konjunktur zusätzlich. Verunsicherung spüren aber nicht nur die Arbeitnehmenden und die Firmen, die sich deshalb mit Ausgaben und Investitionen zurückhalten. Mit besonders großer Unsicherheit kämpfen auch die Ökonominnen und Ökonomen. Sie müssen Annahmen treffen über die künftige Entwicklung, wissen aber nicht, mit welchen Annahmen sie ihre Prognosemodelle effektiv füttern sollen in dieser außergewöhnlichen Lage. Chefökonom Erik Scheidegger vom SECO.
Die weitere Entwicklung der Pandemie ist die große bekannte Unbekannte.
Bekannte Unbekannte, sagt er, weil eben nur gewiss ist, dass man den Verlauf der Pandemie nicht wirklich vorhersagen kann. Vorläufig gehen nun die Ökonomen des Bundes für ihre Prognose davon aus, die Corona-Fallzahlen würden nicht erneut stark nach oben klettern. Eine zweite Welle bleibe also aus. Aber ob es so kommt, kann natürlich niemand wissen. Diese Schwierigkeit bei der Prognosearbeit kennt auch Jan Egbert Sturm, Leiter der Konjunkturforschungsstelle der ETH in Zürich.
Das sind außerordentliche Situationen, die wir so noch nie erlebt haben und deshalb unsere Modelle natürlich auch weniger zuverlässig sind.
Das heißt, mit dieser besonderen Unsicherheit in einer außergewöhnlichen Lage müssen die Wissenschaftler ebenso wie die breite Bevölkerung und die Firmen leben.
Wer in der Schweiz früher ungeschützt mit Asbest arbeitete und später daran erkrankt ist, kann beim Entschädigungsfonds für Asbestopfer Geld beantragen. Nun wird das Geld aber knapp, Dominik.
Die zuständige Stiftung meldet, dass die Mittel möglicherweise schon Ende nächsten Jahres ausgehen könnten. Letztes Jahr habe die Stiftung aus der Wirtschaft zwar noch gut 11 Millionen Franken an Spenden erhalten, gleichzeitig seien aber so viele Entschädigungen an Opfer ausgezahlt worden wie noch nie, insgesamt 4,8 Millionen Franken. Für die Zukunft rechnet die Stiftung mit weiter steigenden Gesuchen von Opfern, da Krebserkrankungen durch Asbest zeitlich verzögert auftreten würden. Nun an die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Dort hat Nordkorea ein gemeinsames Verbindungsbüro der beiden Länder gesprengt. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur hat entsprechende Meldungen aus Südkorea bestätigt. Das Gebäude in Kaesong stand zuletzt leer. Nordkorea droht bereits seit längerem damit, Soldaten in die entmilitarisierte Zone zwischen den beiden Ländern zu schicken.
Info 3 Mittag.
Der Kluge reist im Zuge. Sogar dieses Bonmot wurde vom Coronavirus angegriffen. In den letzten Monaten sagten sich nämlich viele, alles nur nicht ÖV. Oder wie Daniel Koch sagte, als er noch Covid-19-Zuständiger war.
Die Mobilität ist wahrscheinlich vor allem im Velobereich und im Automobilbereich zu verzeichnen.
Das war vor einem Monat. Heute wollen wir wissen, wird das so bleiben? Inlandredaktorin Christine Wanner.
Die neue Realität bei der Mobilität in der Schweiz hat den Städteverband zu einem Plädoyer für mehr Velo bewogen. Es sei jetzt oder nie, sagte etwa Pierre-Olivier Nobs von der Freiburger Stadtregierung.
Agissons, agissons, et ce aussi vite que possible, c'est le moment ou jamais.
Auch in Zürich will Richard Wolf den Velos mehr Platz geben.
Darum bleibt uns am Schluss nichts anderes als die Velo-Infrastruktur auf Kosten von Parkplätzen und von Fahrspuren zu verbessern.
Die Zahlen scheinen Ihnen recht zu geben. Der Veloverkehr hat in der Corona-Zeit stark zugelegt. Diverse Prognosen gehen deshalb davon aus, dass der Velotrend anhalten wird. Ein Forschungsprojekt der ETH und der Universität Basel erfasst seit rund 2 Jahren das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung mittels Tracking. Für die Corona-Zeit stellt Beat Hintermann, Co-Leiter des Projekts und Professor für Umweltökonomie in Basel, fest.
Es sind erstens Reisen fast ausschließlich zu Freizeitzwecken, das heißt vor allem am Wochenende und unterhalb des Tages, also nicht zu normalen Pendelzeiten. Und zweitens, interessant, es wird getrieben durch die reicheren Haushalte, wohingegen die ärmeren 40%, bei denen sehen wir eigentlich keinen Veloboom.
Will heißen, der Veloboom findet in der Freizeit statt. Wer derzeit arbeiten geht, nimmt das Auto. Hier sind die Zahlen schon fast wieder auf dem Stand von vor der Krise, sodass der Touring-Club auf den zunehmenden Pendlerverkehr und den möglichen Stau hinweist. Der öffentliche Verkehr hat sich hingegen noch nicht erholt vom massiven Einbruch. Beim ÖV-Branchenverband Allianz Swisspass rechnet Thomas Ammann bis Ende Jahr nicht mit einer vollständigen Erholung. Er hofft aber auf einen Effekt zu den Spitzenzeiten.
Der öffentliche Verkehr ist seit Jahren bestrebt, diese Spitzen zu glätten. Und das könnte ein positiver Effekt aus dieser Krise sein, dass wir in diesen Bestrebungen einen Fortschritt machen können.
Unrealistisch, sagt Verkehrsexperte Christian Lesser von der Universität St. Gallen.
Viele Leute müssen pendeln, weil sie stationär gebunden arbeiten, auch in Zukunft. Und Spitzen sind ja nur ein Erscheinungsbild unseres Tagesrhythmus, weshalb ich nicht davon ausgehe, dass wir diese brechen können.
Für Lesser spricht alles dafür, dass wir bei Bahn, Bus oder Tram zurück zum bekannten Muster kommen. Das heißt also, mit zunehmendem Alltag dürfte die neue Mobilität verfliegen, war sie ja ohnehin nur einer privilegierten Gruppe vorbehalten.
Zum Schluss hat Dominik das Wetter und die Börsendaten von SIX.
Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.038 Punkten plus 2%. Der Euro wird zu einem Franken 0,726 gehandelt. Und das Wetter, Gemisch aus Sonne, Wolken und stellenweise Regenschauern, im Norden um 21, im Süden 26 Grad.
Kompakt informiert an den Mittagstisch mit Info 3, Andrea Abbühl, Dominik Brand und Valerie Wacker wünschen einen guten Tag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.